Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Der Herr ist auferstanden. Amen. Ja, und jetzt sind natürlich auch Sie alle herzlich willkommen und begrüßt. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch: Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wie gut, dass er die Schlüssel hat. Herzlich begrüßen wir auch Herrn Pfarrer Windrich Schäffbuch mit seiner lieben Frau. Und sollte ihn jemand noch nicht kennen, Herr Pfarrer Schäffbuch war von 1970 bis 2000 Gemeindepfarrer an der Ludwig-Hofacker Kirche in Stuttgart. Er ist Mitbegründer von Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international. Und als die Jumiko ins Leben gerufen wurde, da war er Mitbegründer und Initiator. Und er ist bis heute leidenschaftlicher Botschafter an Christi Stadt. Habe gehört, deswegen muss nur das IR streichen. Also in Ruhe geht nicht. Ja, wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Frau hier sind und dass Sie uns die Osterbotschaft sagen werden. Am kommenden Sonntag sind Sie auch herzlich eingeladen zur Bibelstunde, die Schwester Giselheid halten will, so Gott will. Aber in 14 Tagen sind Sie nicht mehr eingeladen. Da ist keine Bibelstunde. Und sagen Sie auch weiter, dass niemand umsonst kommt. Also in 14 Tagen ist keine Bibelstunde. Da haben wir unser Mutterhaustag. Jetzt stimmen wir noch einmal ein in ein fröhliches Osterlied, das Sie jetzt hier an der Leinwand sehen werden. Auf, mein Herz mit Freuden.
Das Größte unseres Lebens ist, wenn der Herr uns heimholt in die Herrlichkeit, ins Leben. Wer Jesus hat, der wird hindurchgehen, dass er den Tod nicht schmeckt und auch geborgen ist. Wir denken in großer Dankbarkeit an viele Dienste, die er getan hat. Er war ja am allerliebsten Gemeindepfarrer. Es war für ihn sicher sehr schwer, diese Kirche in ihrer ganzen Zerrissenheit und mit ihren vielerlei Lehren und Meinungen in der Verantwortung als Landesbischof zu leiten. Aber ganz groß, was er uns geschenkt hat mit den Kommentaren. Das ist die allergrößte Reihe und das allerbeste, was ich überhaupt in Auslegungen kenne, auch für jeden Christen, diese Reihe Edition C im Händler.
Von dem Sieg unseres Herrn Jesus ist auch schon prophetisch in dem Psalm 118 zu lesen. Und das ist der Wochenpsalm und wir beten einige Verse aus diesem Psalm. Ach Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute feiern dürfen, dass du auferstanden bist. Und dieses Auferstehen dürfen wir auch erwarten, wenn wir zu dir gehören. Wir haben eine lebendige Hoffnung, einmal bei dir zu sein. Und wir danken dir auch noch einmal für das Leben von Dr. Gerhard Meyer, der jetzt schauen darf, wer du bist. Wir danken dir für sein Leben, für seinen Dienst in der Verkündigung. Danken dir, dass du ein Leben vollendet hast. Und wir danken dir noch einmal für diese große Hoffnung, die wir mit dir haben. Wir dürfen mit dir leben in Ewigkeit. Und danke, dass du auch hier mitten unter uns bist als der Lebendige. Wir bitten dich um ein geöffnetes Herz für dein Wort. So segne du das Reden und das Hören. Amen. Wir singen noch einmal ein Lied, die Nummer 182. Nummer 182.
Thank you.
Jesaja-Buch steht eine ganz wunderbare Prophezeiung von diesem großen Ostersieg von Jesus. Jesaja 25. Aber bevor ich das lese, möchte ich noch die Verse davor aus dem Kapitel 24 lesen, weil ja in unseren Tagen eine merkwürdige Irrlehre unsere junge Generation erfüllt. Sie könnten die Erde erhalten. Jesus hat das in seiner Endzeitrede bestritten. Wir können die Erde nicht erhalten. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, auch wenn kein Dieselauto mehr fährt. Sondern die Erde steht unter dem Gericht Gottes. Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen, sie wie eine schwankende Hütte. Denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Große Not der Welt, das Zorngericht Gottes. Zu der Zeit wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde, dass sie gesammelt werden, als Gefangene im Gefängnis und verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit heimgesucht werden. Und der Mond wird schamrot werden und die Sonne sich schämen, wenn der Herr Zebaoth König sein wird auf dem Berg Zion und zu Jerusalem und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit. Und jetzt kommt das wunderbare Danklied der Erlösten. Herr, du bist mein Gott, ich preise dich, ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig, denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht, die feste Stadt, dass sie in Trümmern liegt, die Paläste der Fremden, dass sie nicht mehr eine Stadt seien und nie wieder aufgebaut werden. Darum ehrt dich ein mächtiges Volk, die Städte gewalttätiger Völker fürchten dich, denn du bist der geringen Schutz gewesen, der armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter. Es gibt unzählige Tyrannen in der Geschichte der Welt. Ein Ohn nonstop hindurch, eine unheimliche Geschichte, seit den Babyloniern und von unheimlichen Anfängen bis heute. Wie du die Hitze in der Zeit der Dürre, du demütigst der Fremden ungestüm, wie du die Hitze brichst durch den Schatten der Wolken, du dämpfst der Tyrannen Siegesgesang. Und jetzt kommt unser Ostertext. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat es gesagt. Siehe, zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lass uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Wenn Sie die Osterberichte lesen, fällt Ihnen auf, dass selbst die treuesten Jesusjünger und vor allem die Frauen, wie die zum Grab liefen, sie konnten die herrliche Osterbotschaft überhaupt nicht fassen. Vor Traurigkeit. Auch bei uns ist es oft so am Ostertag, dass die Traurigkeit und die Schmerzen und das Leiden uns niederdrückt und wir die Freude gar nicht fassen können. Und der Sonnenschein, der Frühlingssonnenschein und die Blumen, die blühen, die nehmen den Schmerz nicht weg, sondern das fängt erst an, wenn man Jesus erkennt. Und das war am Ostermorgen herrlich. Als die Maria am Grab steht und denkt, da ist der Gärtner und der sagt plötzlich nur Maria. Und da hat sie erkannt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Und das ist so herrlich, wenn man das wissen darf. Die Jünger hatten sich eingeschlossen aus Angst und Furcht, kann man am Ostertag haben. Und dann trat plötzlich Jesus durch die verschlossenen Türen und sagte, sein Friede sei mit euch. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und das müssen sie am Ostertag machen, auf Jesus blicken. Es ist ganz furchtbar, wie die zermalmende Macht des Todes uns alle treffen kann. Und viele von Ihnen, die liebsten Menschen verloren haben, die wissen das, wie das ist. Nur eines kann diese Macht des Todes aushebeln, Jesus und sein Wort. Dass das alles nimmer uns traurig macht. Das ist so groß. Auch die zwei Emmaus-Jünger, die hinauslaufen, voller Schmerz und Traurigkeit, verzagt. Und Jesus tritt in aller Stille zu ihnen. Und dann schimpft Jesus. Wie könnt ihr das denn überhören, was er gesagt hat? Er ist auferstanden und sie haben ihn erst erkannt beim Abendmahl in der Gaststätte, wo sie saßen in Emmaus. Und er ihnen das Brot austeilte. Wir singen nachher das Lied, das ich so liebe, von Gellert, der ja in einer ganz gottlosen Zeit gelebt hat, des Rationalismus, wo man nur gelten ließ, was man mit seinem Verstand erkennen kann. Ein ganz herrliches Triumphlied. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Und das hat ein Mann gesagt, der selber körperlich sehr schwach war, schon von Kind auf, der ab dem 40. Lebensjahr sehr schwere Depressionen gehabt hat. Sie wissen, wie das ist. Das Trauergift des Todes, so hat es mal einer beschrieben, die Schwermut. Und hat einmal den Studenten zugerufen am Ende der Universität: Ich habe mehr als einmal an den Pforten des Todes gestanden und erkannt, dass nichts mich den bangen Geist beim Sterben stärken und das anklagende, belastende Gewissen stillen kann als der Jesus, unser Heiland und Erlöser. Das müssen Sie wissen, weil das Schönste ist, wenn Sie Sterbende begleiten. Ich habe es jetzt immer wieder erlebt, wie selbst Angehörige sagen, hör doch auf mit den Bibelworten, die du da zurufst. Das ist das Einzige, das dich trägt in der Verlassenheit des Todes. Gellert starb schon mit 54 Jahren und er war im Sterben sehr schwach und sagte, ich kann nicht viel mehr fassen. Aber rufen Sie mir nur den Jesus-Namen meines Erlösers zu. Wenn ich den nenne und höre, so fühle ich neue Kraft und Freudigkeit in mir. Vor zwei Wochen haben wir meinen letzten Bruder beerdigt in Esslingen. Im Trauergottesdienst haben wir gesungen, das schöne Lied, sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein? Ja, wofür denn? Aber das hat ja Paul Gerhard dann so toll hineingemacht. Der des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst macht stille. Also wissen Sie, das sind Aussagen, die sind so gewaltig. Die Töne sind nicht das Entscheidende beim Singen, sondern die Aussagen. Und das ist ja auch so herrlich, auch gerade bei dem Lied von Paul Gerhardt. Der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geacht. Er bleibt ein totes Bild und wäre noch so wild. Das Christenglauben, das dürfen wir wissen. Mein erster Punkt aus diesem Abschnitt. Wir leben in einer aus den Fugen geratenen Welt. Das ist ein Wort, das unser Bundespräsident unser Steinmeier oft so gesagt hat, aber der hat das Wort nicht erfunden. Das stammt natürlich von dem großen, weitgereisten Peter Schollatour, der einst sogar in diesem ersten Flugzeug bei der Revolution der Mullahs im Iran neben Khomeini im Flugzeug saß. Und in seiner Hand hat ihm der Khomeini noch anvertrauten Umschlag, und da war die Verfassung der neuen Republik drin. Er blieb Journalist, er hat die Welt beobachtet, aber hat gesagt, sie ist aus den Fugen geraten. Er hat alles seit dem Indochina-Krieg beobachtet. Und das sagt die Bibel noch viel toller als Peter Schollatour. Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener. Die Welt geht durch ungeheure Erschütterungen hindurch, das erleben wir in diesen Tagen. Hin und her geworfen wie eine Hütte, eine, die schwankt. Und der Herr wird auch heimsuchen, die Könige auf Erden. Und das sind die schweren Gerichte Gottes, die über diese Welt gehen. Und die Menschen verstehen nichts von den Gerichten Gottes. Auch die Dürren waren schon beim Elia immer Zeichen Gottes, dass man Buße tun soll. Das ist nicht ein Klima, das wir regulieren oder Mensch steuern kann. Und die schrecklichen Abläufe in der Weltgeschichte mit der unheimlichen Zahl von sterbenden und leidenden Menschen ist, seitdem Gott den Frieden von unserer Welt weggenommen haben. Und in dieser Welt leben wir. Und das Gericht Gottes geht über diese Welt und wir erleben, wie die Ordnungen Gottes ausgehebelt sind, gebrochen und die Gebote Gottes zerstört sind. Die Erde wird wüst und leer, der Fluch frisst die Erde. Wie sagt Jesus, die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die da kommen sollen. Die bewohnten Städte werden unbewohnbar und mit Verwüstungen sterben die Menschen. Das Böse, das Gott richtet über unsere Welt, erschütternd, wenn wir die Bilder sehen, machen Sie abends Ihren Fernseher aus, muten Sie sich das vor dem Einschlafen doch nicht noch einmal zu, diese Bilder zu sehen. Aber da heißt, dass Gott einmal die Hülle von unseren Augen wegnehmen muss. Das muss ich Ihnen erklären. In den frankischen Anstalten in Halle war ein Christian Friedrich Richter. Er war Augenarzt. Er ist dort von August Hermann Franke eingestellt worden. Der Bruder ist an Typhus gestorben. Der war ganz kurz nur Arzt und dann hat er einen Bruder genommen. Der ist mit 35 Jahren auch im Flecktyphus gestorben, an seinem Geburtstag. Aber es hat herrliche Lieder gegeben. Es glinsert der Christen inwendiges Leben. Früher hat man ja die herrlichen Lieder noch gesungen. Lassen Sie die nicht sterben, sondern bewahren Sie Ihr altes Gesangbuch auf, damit Sie die schönen Lieder finden. Aber ein anderes Lied, das uns so wichtig ist, Jesus gibt gesunde Augen, als Augenarzt. Jesus gibt gesunde Augen, die was taugen, rühre unsere Herzen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Wir brauchen nicht die Bilder der Zerstörung noch sehen. Wir wollen den Blick richten auf den Heiland Jesus, den Auferstehungszeugen, der Sohn Gottes, der den Tod bezwungen hat. Es war ja ganz dunkle Stunde, als Johannes, der Jesus-Jünger, einer der Ältesten von Ephesus, dieser Gemeinde war, die wir so gut kennen, bei dem Artemis-Tempel in Ephesus, die Paulus gegründet hat, schon über 90 Jahre alt. Und da kam ein römischer Kaiser namens Domitian. Bei uns in Cannstatt beim Kastell steht ein Stein, da steht noch der Domitian, der ist berühmt, weil er den Limes nach Norden verschoben hat. Aber es war ganz anderes. Er hat sich als erster römischer Kaiser, als Herr und Gott bezeichnet. Wenn Sie nach Ephesus reisen, mit der Schnäppchenreise von Chibo, gucken Sie den tollen Tempel an. Wahnsinnig, was die Österreicher dort restauriert haben, die Archäologen. Und da die Christen gejagt, die erste systematische Christenverfolgung gemacht. Nur den alten 94-jährigen Johannes hat er nicht mehr die Hand angelegt. Den hat er nach Pasmos auf die Ägäisinsel verbannt. Und Johannes sieht das ganze Elend, wie man das ja furchtbar sieht, das kleine verschnürte Buch auf dem Schoß Gottes liegen. Niemand kann das öffnen. Was ist die Weltgeschichte? Eine unheimliche Weltgeschichte mit ihren Kriegen und Zerstörungen und Sterben und vergifteten Flüssen und was man alles sagen kann. Aber bevor er das alles sieht, legt sich eine Hand auf seine Schulter. Und er erschrickt und er erzittert, legt sich auf den Boden und dann sagt Jesus, der erhöhte Herr, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Der römische Dichter Plinius sagt von dem Domitian, er war eine Höllenbestie. Aber Johannes weiß, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Jesus ist der Herr, auch im Chaos der Welt, wenn sie zusammenbricht, das müssen Sie wissen. Sie brauchen sich nicht mehr erregen. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Durchblick haben, dass der Herr uns die Hülle von den Augen wegnimmt. Dass wir das sehen. Johannes hat ja da geweint, wie er dieses Büchlein versiegelt, dieses versiegelte Büchlein. Wer kann es öffnen? Niemand kann es öffnen, die Geheimnisse der Weltgeschichte. Und dann weint Johannes und dann sagt der Engel, weine nicht. Es hat gesiegt, der Löwe aus Juda. Was ist der Löwe aus Juda? Ein Kennzeichen für die Juden, Löwentor. Bei der Eroberung durch die Fallschirmjäger hat das oberste Heereskommando gesagt, nicht übers Löwentor. Das ist der größte Widerstand. Aber die waren ungehorsam. Durchs Löwentor haben sie im Sechstagekrieg Jerusalem erobert. In Addis Abeba haben die Äthiopier einen großen Löwen in der Erinnerung ihrer Verbundenheit mit Israel aufgestellt. Und dann will er den Löwen angucken und dreht sich um und dann sieht er ein geschlachtetes Lamm. Der gekreuzigte Jesus ist der Sieger. Und er ist der Einzige, der die Geheimnisse der Weltgeschichte löst. Es gibt so viele Christen, die sagen, ich bin so gut und darum bin ich mit Gott in Ordnung. Nein, kein Mensch kann so vor Gott bestehen. Das Einzige, das Opfertod von Jesus, der dich mit Gott versöhnt, der dir eine Tür zum Himmel aufmacht. Und das so groß in einer unheimlichen Welt, in der wir leben. Du stehst unter dem Schutz des gekreuzigten Jesus und er wird dein Leben führen. Ja, für uns auch als alte Leute immer groß, dass man nur staunen kann. Ach, wie oft habe ich gedacht, was ist, warum läuft dein Leben so und warum ist das alles so? Und dann kann ich bloß sagen, Herr, bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue. Der gute Hirte führt dich auch durchs Todestal. Du kannst dir es vorher gar nicht ausdenken. Es wird herrlich werden, die Stärkungen des Herrn und wir dich hindurchführt, bis er dich schauen lässt von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ein zweiter Punkt, was uns Jesaja noch zeigt. Mitten in diesen Weltwirren baut Jesus als König und Herr seine Gemeinde. Wir leben in einer ungeheuer gottlosen Zeit. Selbst in den Kirchen ist an vielen Orten der Unglaube eingezogen, Bibelkritik und was überall da ist. Wir sind erschrocken über die junge Generation in unseren eigenen Familien. Wir haben viel Grund zu beten für Kinder und Enkel. Europa, nichts mehr da vom christlichen Abendland. Aber wissen Sie, dass der Herr Jesus seine Gemeinde wollte? Noch nie hat es das gegeben, was seit einigen Jahren da ist. In allen Nationen der Welt gibt es eine Jesusgemeinde. Selbst in Saudi-Arabien, wo die schlimmste Verfolgung ist, wo man sie gar nicht öffentlich bekennen kann. Unter Mao Zedong in China, der alle Kirchen ausgeschlossen hat, die größte Erweckung. Wir sagen von 130 Millionen Jesus-Jüngern, die damals zum Glauben kamen. Das ist unglaublich. In einem Film haben sie Auslandschinesen geschildert, das Kreuz Christen in China. Kann man im Internet sehen. In der zweiten Folge, wie die erzählt, ich war ein Führer der Roten Garten. Wir haben einen Pastor mit unseren Stiefeln zertreten. Ein halbes Jahr später bin ich Christ geworden. Mitten in der Verfolgung. Nirgendwo kommen so viele Leute zu Glauben wie in der Verfolgung. Und wie bei uns, wo wir keine Verfolgung haben, da wissen Sie, wie leer alles geworden ist. Weil uns der Wohlstand das Wichtigste ist. Es ist mir so wichtig, Sie sind ja auch mitleiden mit den verfolgten Christen, aber das müssen Sie immer wieder wissen. Die verfolgten Christen haben eine größere Geborgenheit als Sie alle. Die haben das Wort und den Beistand von Jesus. So war es schon im Kommunismus und so ist es heute. Wo kommen denn die meisten Muslime zum Glauben in Afrika? In Nordnigeria, wo einst als die ersten Missionare in den Sahelgürtel aufwand, das schafft er nie, das sind so fanatische Muslime. Unsere Eva Maria Munzinger, die wieder dort war, sagte, 5-mal wurde die Kirche abgebrannt. Aber die haben eine Freude, eine Geborgenheit, da ist man ganz beschämt. Und wenn sie vor den Massengräbern stehen, seit 1985 werden jährlich bis zu 15.000 friedliche Christen umgebracht in Nordnigeria. Und unsere Zeitungen bringen das nicht. Das sagen sie, sind Stammesunruhen. Nein. Aber sie beten an den Gräbern ihrer Liebsten für ihre Feinde, ihre Verfolger. Nirgendwo in Afrika bekehren sich so viele Muslime. Im Norden Nigerias über diesen Massengräbern. Weil etwas sichtbar wird von der Kraft des Evangeliums, die des Höllenmacht zerbricht und auch die Schrecken des Todes überwindet. Und diese Kirchenführer sagen uns immer, Ikwa-Kirchen, der Panya Baba war ja beim Gemeindetag da und auch bei unserer Missionskonferenz, sein Sohn, der jetzt die Ikwa-Kirchen leitet, die haben Tausende von Missionaren ausgesandt in die umliegenden Länder, die verfolgten Christen, die Evangelical Churches of West Africa. Und die wachsen und die Zeugen legen sie ab. Und das ist so wunderbar, dass Jesus regiert, auch heute in unserer Zeit. Sie müssen die Missionsberichte lesen. Die Missionsberichte, Zahlkarten können Sie auf die Seite legen, aber Sie müssen die Missionsberichte lesen. Was Jesus heute tut, ich lese Missionsberichte immer, wo kommen Menschen zum Glauben? In Nordkorea, ganz groß. 1990 in Zentralasien, wo noch nie evangelisiert wurden, noch nie Missionar waren, zwei Deutsche, Heinrich Voth und Franz Thiessen, die nicht ausgereist sind, sondern eben gekommen sind, wir brauchen wieder Bibelteile, Johannesevangelien. Das heißt, da schmeißen doch die Moslems weg. Das sind ja alles dort, Usbekistan, Kirgisistan, alles Muslime. Nein, das sind in kürzester Zeit Gemeinden aus dem Boden gewachsen. Ich sehe noch den Heinrich Voth, wie er geklingelt hat, der schon unliebtreibend ausgerufen, wir haben jetzt 150 Gemeinden. Und dann hat er mich eingeladen. Wir hatten bei Lichtenmosen nie einen, der die Sendungen in Kasachisch sprechen konnte. Dann fanden wir irgendwie einen, der in der Jurte geboren war, damit er einen richtigen Sound in der Stimme hatte. Nein, da hat er mich eingeladen, da waren schon 450 einheimische Prediger beieinander. So ist in diesen Tagen seit dem Jahr 1990 die Gemeinde gewachsen und heute ist Verfolgung. Es ist immer das Zeichen, wo die Gemeinde lebt. Und die Gemeinde lebt nur und wächst auch nur, wo sie verfolgt ist. Immer nur. Und das ist so groß, dass wir das wissen. Und das steht hier so da, dass der Herr auf diesem Berg ein großes, fettes Mahl macht. Sie sind vielleicht erschrocken, weil Sie vegan sind oder weil Sie das Fett nicht so gern haben. Aber es gibt auch einen Ohrenschmaus, es war so schön bei der Beerdigung vom Ernst Vater, dass das gesagt wurde, ess das Fette. Und das gerade von Nehemia, damals beim Israel, beim Bußtag, das war so schön, wie das ausgelegt wurde, keine Hefe. Nein, ein Freund, was sind denn die Gaben, die uns in der Ewigkeit freuen werden? Das sind immer, da brauchen wir keine fette Speise mehr. Das ist, ich bin ein Kind Gottes, ich bin versöhnt, er hat mein Leben umgewandelt und ich bin sein Kind und niemand kann mich mehr aus der Nähe von Jesus reißen. Und alle Nationen und Völker kommen zusammen. So groß in der ganzen Jesus-Geschichte der Christenheit, dass das durch die Völker geht. Und wie das wunderbar ist, diese großen Aufbrüche, steht nächste Woche in Idea drin, 34.000 Missionare haben die Lateinamerikaner über die Organisation Comibam in Länder gesandt. In Mosambik, Leute, die Sprache können, und überall in Spanien sind sie und predigen das Evangelium. Frauen, die sich suchen, 34.000 Mitarbeiter, Comibam, das ist eine Missionskonferenz, wie wir die Jugendmissionskonferenz haben, die das in der ganzen Welt haben, die haben das ganz früh begriffen, und das in Afrika jedes Jahr 20.000 bis 30.000 Gemeinden neu entstehen, aber nur jeder Zehnte hat überhaupt die Möglichkeit, eine Bibelschule zu besuchen. Und so viele Menschen drängen, das herrliche Evangelium noch zu denen zu tragen, an den Hecken und Zäunen. Und das ist das größte Festmahl Gottes, wenn er seine Gaben des Evangeliums austeilt. Und Sie wissen, dass es auch für Sie keine größere Freude gibt, als wenn Sie einen Menschen zu Jesus führen dürfen, ihm die Augen öffnen durch ihr schlichtes Zeugnis. Auch die Alten, die oft gar nicht mehr können und die es ganz besonders nötig haben, dass wir ihnen den Blick zu Jesus freimachen. Und dann kommt das Letzte noch, das Dritte. Endlich wird der Tod völlig verschlungen sein in den Sieg. Wir haben das heute schon so. Ich bin immer wieder traurig, wenn wir Beerdigungen halten. Paul Dämon hat gesagt, immer wie wenn man vom Finanzamt kommt, so traurig, alter Blick. In Afrika macht man Freudenfeste bei der Beerdigung. Einer hat das Ziel erreicht, gibt es was Größeres, die Krone des Lebens. Er ist hindurch, das ist doch schön. Und dann singen wir die schönen Siegeslieder und die freudigen Lieder. Natürlich haben wir auch Tränen in den Augen. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Manches Schwere, was uns noch auferlegt ist, drückt unsere Seele nieder. Und dann heißt es so schön, was dann noch einmal aufgenommen wird in Offenbarung 21, dass Gott selber erst die letzten Tränen wegputzt und unser Gesicht blank macht. Auf der Erde gibt es keinen vollkommenen Trost. Fritz von Bodelschwingh, der Sohn des Gründers der Anstalten in Bethel, hat ja so schön in seiner Predigt gesagt, das machen nicht die Engel, das hat sich Gott selber vorgenommen. Dir die letzten Tränen aus den Augen zu wischen, natürlich gibt es in diesem Leben Tränen, aber wir haben das erlebt, dass der Herr der Armen Schutz in der Trübsal ist, der geringen Schutz, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten, wie das oft für uns war, was der Herr getan hat. Und ich denke auch daran, was von diesem Berg hier durch diese lieben Eidlinger Schwestern in allen Generationen, Schwester Bertha und Marianne Wolf und wie sie heißen, Elisabeth Würle und wie sie alle hießen, was da hinaus, was in den Jugendtreffen hinausging und was Menschen mitgenommen haben in einer bedrängten Welt an Trost, was durch den Bibellesezettel geschehen ist, die Bibelschule. Und wir wollen einfach bitten, Herr, tu es noch einmal und wirke du noch in unserer Zeit. Der Herr hat alle seine Zusagen eingelöst, seine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Das hat der Herr uns zugesagt, dass er in diesen letzten bösen Tagen wirken wird und dass sein Evangelium verkündet wird, nachdem das alles auch in den letzten Endzeitreden von Jesus kommt, von den ganzen Kriegen und Kriegsgeschrei, von Inflation und was alles. Aber das Evangelium wird gepredigt werden. Und reg dich nicht auf, wenn so viele Christen das versäumen. Sei du ein Zeuge, denn der ganze Segen des Herrn Jesus geht mit dir. Und dann mündet das ein in den großen, in die große Zusage, dass der Herr alle seine Versprechen einlöst. Es ist gut, dem Herrn zu vertrauen und du wirst das erleben. Und wie er uns tröstet, vor Jahren war ein großer Jumbo-Flugzeug aus New York im Start, in den ersten 5 Minuten abgestürzt. Man hat natürlich nichts mehr gefunden von diesem Flugzeug. Aber es war ein großer Schock und überall wurde in der Presse drüber geschrieben, welche Leute da alle umgekommen sind in diesem Flugzeug. Und da sagte eine Frau, die Lebensgefährtin eines Modefotografen, der in der ersten Klasse sein Ticket hat Hoffentlich hat er in dem letzten Augenblick des Absturzes noch ein Glas besten Champagner in der Hand gehabt. Wie frivol leben manche Menschen. Herrlich, wenn sie in den Schrecken dieser Welt Jesus vor Augen haben. Und wenn sie das gebrauchen können, dass sie in Jesus geborgen sind, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. In dem Herrn. Viele Christen wissen das gar nicht. Die haben viele Fragen kennengelernt. Man hat uns gefragt bei der Konfirmation, ob wir dem Herrn treu dienen wollen. Es hat auch nicht viel gebracht. Die wichtigste Frage deines Lebens, willst du Jesus in dein Leben aufnehmen? Willst du, dass Jesus dein Herr ist? Hast du ihn ergriffen? Bist du sein Eigentum? Und das ist die wichtigste Frage. Da kannst du fröhlich leben. Kann nichts geschehen, als was er, der gute Hirte, in deinem Leben zulässt. Und auch im Sterben. Der Himmel ist offen. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen in einer Zeit, wo auch der Diktator Tod der Allerschlimmste ist, der sie alle mitreißt. Das ist erschütternd, wenn wir das verfolgen. Mir hat ein Vater, so ein schöner Ort, der hat mir gefallen, Postmeister Henk heißt der Ort, hinter Nürnberg. Eine herrliche Gemeinschaft, ich habe dort einmal helfen dürfen, schrieb er mir, wir sollten die Nachrichten von Hilfe für Brüder nicht mehr seiner Tochter schenken. Die sei in München verheiratet, zwei Kinder, 31 Jahre alt, Helga, aber sie ist an Krebs gestorben, ist mit 31 Jahren, sie hat noch mit ihrem Mann ausgemacht, dass ihre Freundin die Mutterstelle übernehmen soll bei den Kindern und hat er mir geschickt ihre Zeilen, die sie aufgeschrieben hat, was Christus mit 31 Jahren, Mutter von zwei Kindern. Das ist nicht der Tod, sondern Herrlichkeit. Es ist kein Dunkel, sondern Licht. Das ist kein Stolpern, kein Tasten oder Verwahrhalten, sondern Sehen. Es ist kein Kummer, sondern das Wegwischen meiner letzten Träne. Das ist Sonnenaufgang, der Morgen meines ewigen Tages. Das ist nicht einmal Beten, es ist das Reden von Angesicht zu Angesicht, ein Zuhören und Schauen der Wunder seiner Gnade. Es ist das Ende des Bittens, um Kraft meine Schmerzen zu ertragen. Nicht einmal die dunklen Erinnerungen an den Schmerz werden wieder aufleben. Ich habe das Erdenleben ertragen, um Jesus gegenüberzustehen. Dem einen, der mich gesucht, errettet und mich durch seine Gnade erhalten hat. Mein größter Wunsch ist es, dass noch viele Jesus persönlich begegnen und ihm ihr Leben geben. Das ist so groß, wenn du in Jesus geborgen bist, wenn du in Jesus den Frieden hast. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und das ist so groß, dass man geborgen sein darf in Jesus. Unser Europa wurde geprägt von der schlimmsten Katastrophe. Das war der Dreißigjährige Krieg. Kein Wunder, dass dort so viele Lieder entstanden sind. Ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich heute lese, dass manche sagen, wir wollen unseren Gottesdienst zeitgemäß machen. Nein. Ja, nicht zeitgemäß. Dieses heute, nein. Wir wollen ihn dem Wort Gottes gemäß machen. Jesus gemäß. Und da im Dreißigjährigen Krieg haben viele das Einzige noch erkannt, es waren ja 13 Kriege ineinander gewoben, was überhaupt noch hält. Und da war ein großer Pädagoge, der größte Pädagoge Europas, Amos Comenius, ein Tscheche, der gesagt hat, wer nicht in Gott seinen Halt hat, den beutelt's hin und her, bis er zerstäubt. Du kannst in diesem Leben nicht bestehen, wenn du es nicht hast. Und dann hat er Verse geschrieben, mit denen will ich schließen. Ich habe den Hafen gefunden, Schicksal und Zufall lebt wohl. Ich habe Christus gefunden, lebt wohl, ihr eitlen Götzen. Ich will die Bibel nehmen und mit Herz und Mund sagen, ich glaube, was in diesem Buch geschrieben steht. Alles Meinige sei mir verdächtig. Seine Frau und sein Kind ist in der Flucht in den Wäldern umgekommen. Alles Meinige sei mir verdächtig. Daher fürchte ich mich, auch wenn ich recht tue, und muss demütig ausrufen: Ich bin ein unnützer Knecht, Herr, habe Geduld mit mir. Und dann schließt er mit dem Vers: Herr, auf ewig mir gewähre, dass ich ganz dir angehöre, dass kein anderer die Rechte, die du auf mich hast, anfechte, dass ich dich voll Hoffnung fasse, nie von dir mich trennen lasse. Du bist Burg und Zufluchtsstätte, sicherer Hafen, Ankerkette. Wir wollen beten. Herr, das ist so groß, dass wir in dieser wirren Welt, auch in den Schrecken unseres Lebens, auch in den Krankheiten und in den Todesschatten, die über uns liegen, deine Liebe erfahren dürfen, dein Leiden und Sterben, wie du uns loslöst aus den Klauen des Teufels und wie du den Sieg errungen hast, den niemand mehr umstürzen kann. Herr, ich bitte dich, dass auch hier in diesem Raum alle in dir diesen Frieden haben und dies ergreifen und von hier mit dir wieder nach Hause gehen. Und wir wissen, wir ziehen unsere Straße fröhlich. Und wir bitten dich ganz besonders, dass du in diesen Tagen, diesen letzten Tagen dieser Weltzeit noch eine große Ernte einbringst. Wir freuen uns, was du tust bis an den Hecken und Zäunen der Welt, unter Indianern vom Feuerland bis nach Venezuela, in Nordkorea und in Kasachstan und in Kirgisistan, aber auch in den arabischen Ländern. Und es bewegt uns jetzt in den Kämpfen im Iran. Du bist bei deiner Gemeinde, wo so viele Menschen jetzt erst die Augen geöffnet bekommen haben für dich, den Heiland, wie sie dich suchen und wie sie sich versammeln. Herr, erbarme dich dieses Volkes, dieser Menschen und der ganzen schrecklichen Kämpfe. Bitte dich aber auch für Israel und alle Menschen in dieser Welt, in den Ringen und Kämpfen. Gib du deinen ewigen Gottesfrieden. Und wir freuen uns, dass dein Sieg feststeht und wir einmal bei dir sein dürfen in der Herrlichkeit. Amen. Jetzt singen wir noch dieses Lied. Jesus lebt mit ihm, auch ich, das ist die Nummer.
Thank you.
das für mich schönste Segenswort zurufen, das am Ende des Hebräerbriefes steht. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ja, wir danken ganz herzlich für das Wort. Das Wichtigste, dass wir Jesus haben. Und jetzt sind
weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.